Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Nina Hoss und Ina Weiße. Schon seit dem 14. Lebensjahr steht Nina Hoss auf der Bühne, wurde vielfach ausgezeichnet und schon zweifach für ihre Rolle in Das Vorspiel. Der Film startet morgen bei uns und das ist die zweite Regiearbeit von Ina Weiße, die dazu auch wieder das Drehbuch geschrieben hat.
Herzlich willkommen erstmal.
Herzlichen Hallo, danke. Dank für die Einladung.
Kommt das Bäuerchen noch, Ina Weiße, Regisseurin?
Nee, ich glaube, jetzt ist gut. Kann sein, dass es mittendrin kommt.
Aber. Sie hatten gerade als angedroht und Nina Hoss als Schauspielerin muss ich Sie nicht vorstellen. Sie sind bekannt und sind gerade mit ihrer gemeinsamen Arbeit auf großer Deutschlandtour. Heute ist Stuttgart dran, ihre Heimatstadt. Ja. Welche Erinnerung kam heute als erstes hoch?
Na, ich glaube, Ina wollte mit mir immer über irgendwas reden. Ich habe immer aus dem Taxifenster gesagt, ach guck mal, ach, da ist, ach, das ist ja jetzt ein anderes Haus. Und das ist übrigens das Staatstheater und da ist die Staatsgerichte. Übrigens sehr gute Ausstellung. Und so. Also ich habe mich, wie das so ist, wenn man nach langer Zeit zurückkommt, guckt man einfach, was sich verändert hat, was nicht.
Wie lange waren Sie nicht da?
Ich war lange nicht da. Ich war echt lange nicht da. Ich habe überlegt, ich weiß es nicht genau, vielleicht 6, 7 Jahre, irgendwie sowas. Vielleicht sogar länger. Bin mir nicht ganz sicher.
Gibt es noch Verwandtschaft hier in der Region?
Nee. Nee, eben nicht. Deswegen komme ich auch nicht wirklich zurück. Also,
wenn man keine Gründe hat.
Ja. Ich war aber wohl mit dem Theater hier, hatte Gastspiel mal hier, witzigerweise dann auch im selben Hotel. Also es ist irgendwie, es ist schräg, zurückzukommen. Aber es ist auch toll.
Ja, und jetzt sind Sie gerade wirklich auf Deutschlandtour in vielen Städten unterwegs mit Das Vorspiel. Und da spielen Sie eine Geigenlehrerin am Musikgymnasium. Und Sie haben ja selbst Klavier gelernt und haben gesagt, ich musste Geige lernen bis zum Umfallen. Geige üben. Wir haben mal das
Lernen, nicht üben. Ich möchte üben dazu sagen.
Wir haben das Erbstück des Kollegen Stefan Orner einfach mal mit ins Studio gebracht.
Ja,
eine böhmische Meistergeige. Mhm. Wenn Sie die jetzt sehen, was fällt Ihnen dazu ein?
Was fällt mir dazu ein? Nein, ich habe großen Respekt vor ihr, muss ich sagen. Aber ich finde sie auch wunderschön. Also ich könnte sie jetzt so in die Hand nehmen und einfach...
Sie dürfen.
Darf ich?
Ja.
Dann mache ich das doch mal. Das habe ich ja auch alles...
Da lohnt sich
das
jetzt.
Ist übrigens, das muss man ganz genau einstellen. Ich spreche hier über diesen, wie heißt es jetzt noch schön, nicht der Steg, sondern
Ina Weiße, Sie
diese
haben nämlich
Schulter.
Auch eine Geigenvergangenheit.
Ich habe eine Geigenvergangenheit. Ich habe auch ziemlich lange Geige gespielt.
Ja, du kannst es richtig, im Gegensatz
zu mir. Ja, aber ich habe es auch lange nicht mehr gemacht. Ich versuche, mach das jetzt nicht.
Herrlich.
Aber es fühlt sich toll an.
Steht Ihnen frei, auch was zu spielen?
Ich habe ja schon vorher so ein bisschen, die ist wirklich nicht gestimmt. Ich glaube, das klingt nicht so gut.
Das könnte man hinbekommen.
Könnte total schief gehen.
Aber gab es beim Lernen so einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, jetzt ist der Knoten geplatzt, wo Sie es beide vielleicht festgestellt haben, Sie als Regisseurin und Sie als Schauspielerin, jetzt passt es für die Rolle?
Ja, es gab so einen Moment, wo du dann kamst, wir das dir mal gezeigt haben, du geguckt hast, wie kann man es aufnehmen und so, ne?
Nach der, stimmt.
Wo du so, glaube ich, beruhigt warst.
Nein, eine Frechheit. Man muss sagen, es war ein wirklich schweres Stück. Es ist die Chaconne von Bach und es ist ein 15 Minuten langes Stück. Sehr kompliziert. Aber es war nur ein kleines Stück, das Nina üben musste. Sollte.
Ja,
das war nur ein kleines Stück, aber kompliziert genug. Aber sie hatte eine wirklich tolle Geigenlehrerin.
Ja,
Marie Kocke, die hat es ihr sehr gut beigebracht.
Die spielerisch beigebracht.
Die arbeitet auch mit Kindern, auch mit vielen, mit Kindern aus Syrien, Flüchtlingskindern und bringt denen so von Null auf Geige bei. Und das hat sie bei Nina auch gemacht.
Ja. Und auch der Film hat so ein ganz eigenes Tempo. Jede kleinste Regung im Gesicht ist wahrnehmbar. Und wie sich dieses Psychodrama entwickelt, darüber reden wir gleich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Es ist etwas bizarr mit Nina Hoss und Ina Weise, denn wir kommen permanent auf das Thema Rülpsen zurück. Ich weiß nicht, woran mag das liegen?
Weil sie immer das Gefühl hat, sie muss gleich rülpsen. Ich sage, ich habe dich noch nie rülpsen gesehen, gehört. Sie sagt, das ist aber ganz üblich bei ihr. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was los ist.
Ich beherrsche mich.
Aber es ist ja ein Thema, was manche dann auch tatsächlich beschäftigt. Ich hatte eine Freundin, die konnte auf Anhieb rülpsen. Kann das jemand von Ihnen?
Nein. Ja, leider nicht.
Mich überkommt es dann in den schrecklichsten Momenten. Also nein.
Manchmal ist es ja ganz lustig, wenn man das kann.
Ja, aber trotzdem haben wir ein anderes Thema, über das wir sprechen. Ja. Nämlich das Vorspiel, der Film, der morgen in den Kinos anläuft. Und Sie spielen die Geigenlehrerin Anna. Ina Weiße, Sie haben sich schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Sie haben nämlich auch das Drehbuch geschrieben mit einer Co-Autorin. Wie lange beschäftigt Sie das Thema schon?
Genau, ich habe mit Daphne Harisani zusammen das Buch geschrieben und es beschäftigt mich eigentlich schon sehr, sehr lange, weil ich mit 6 Jahren angefangen habe, Geige zu spielen. Und Daphne hat auch Cello gespielt.
Und es ist mal schwer zu sagen, wann die Idee für eine Geschichte kommt, weil die wächst. Ich kann ja nicht sagen, damals dachte ich, darüber muss ich einen Film machen. Aber es ist natürlich aus der Reflexion, aus den Gedanken daran, an diese Zeit oder überhaupt an die Geige, an dieses Instrument, ist diese Geschichte so Stück um Stück entstanden.
So ein Prozess. Und es geht um Kontrollsucht, es geht auch um Kontrollverlust. Vielleicht können Sie die Rolle der Anna einfach mal beschreiben, wie die dann auch im Prozess entstanden ist.
Ja, also Ausgangspunkt war wirklich diese Figur. Wir haben auch die Struktur, kann man sagen, dieses Drehbuchs hat sich aus dieser Figur entwickelt, aus den Blicken auf diese Figur. Und sie ist eine Frau, ja, Kontrollsucht, sie sucht nach etwas, sie sucht nach dem richtigen Ton, sie möchte gern spielen, so wie sie sich selbst vorstellt. Und dieser Weg von der Vorstellung bis zu dem Ergebnis, das ist, kann man es so ausdrücken, ist manchmal ein weiter Weg. Und nach dem sucht sie. Sie hat ja einen Geigenschüler, den sie aufnimmt, gegen den Willen der anderen Lehrer, weil sie in ihm ein Talent sieht. Und sie arbeitet mit ihm, sie beginnt an einem bestimmten Punkt, wo sie selber auch Versagensängste spürt, weil sie selber in einem Quartett, in einem Quintett spielt, weil sie diese Ängste spürt, fängt sie an, diesen Jungen immer weiter zu einem Punkt zu treiben, wo sie meint, da muss er hinkommen. Weil sie selber unter Druck gerät. Und es gerät etwas außer Kontrolle, also kann man so sagen. Und also es geht in, aber es ist auch ein Thema dieses Films, wirklich, wie geht man mit, also was ist Erziehung? Wie geht man mit Kindern um? Sie betrachtet eigentlich ihren Sohn ein bisschen wie ihren verlängerten Arm. Und auch diesen Schüler dann später. Und bringt auch die beiden Jungen in Konkurrenz zueinander.
Ich bin einfach verliebt in diesen Beruf, Nina Hoss. Das haben Sie mal über die Schauspielerei gesagt. Verliebtheit nimmt ja irgendwann ab und dann wächst es im Idealfall zu einer intensiven Liebe. Wie hat sich Ihre Beziehung entwickelt? Gab es Beziehungskrisen?
Ja, aber nicht wirklich, muss ich echt sagen. Nicht ernsthaft. Also es gab mal so Zweifelskrisen oder ob man noch mal was anderes auch noch ausprobieren will oder so.
Und, was denn?
Das weiß ich nicht. aber es gibt so Momente, wo man irgendwie denkt, jetzt komme ich hier nicht weiter oder das langweilt mich jetzt gerade, das Umfeld, in dem ich bin. Oder ich irgendwie hat man das Gefühl, man kommt an so einen Grenzpunkt und man weiß nicht genau, was ist denn jetzt das Nächste. Das gab es, aber ich habe nie wirklich gehadert mit dem Beruf. Und jetzt ist es gerade so eine Phase, wo ich das wirklich unterschreiben kann, wo ich einfach so viele schöne Projekte gemacht habe und machen konnte, wo ich auch diesen Beruf wieder so entdecken konnte in all seinen Vielseitigkeiten. Und ich bin einfach so eine neugierige Abenteurerin in jeglicher Hinsicht. Ich gehe auch gerne tief in die Psyche rein oder gehe in eine Szene rein und weiß nicht, was passiert und guck einfach, sehe, was da auf mich zukommt und versuche damit umzugehen. Und das sind einfach alles so Dinge, die mir im Moment Freude machen.
Und das war ja jetzt auch wieder ein Psychodrama in das Vorspiel, die Zusammenarbeit mit Ina Weise. Ina Weise, Sie sind Regisseurin und Schauspielerin. Wie ist denn Ihr Verhältnis zur Schauspielerei?
Man muss es unterscheiden. Es ist ein anderes Verhältnis, wenn ich auf der Regieseite bin. In dem Moment bin ich so froh, dass da jemand steht und sich öffnet und spielt. Weil es gehört ja schon ein Mut dazu, sich da hinzustellen. Es ist ja auch manchmal ein Gefühl der Nacktheit. Und in dem Moment, wenn ich Regisseur bin, dann bewundere ich wirklich diesen Beruf und versuche Schauspielern dann auch einen Raum zu geben, wo sie sich hoffentlich beschützt fühlen.
Ja.
Und das ist das Gefühl zur Schauspielerei, wenn ich Regisseur bin. Es ist kompliziert zu sagen, wie das Gefühl ist, wenn man selber Schauspieler ist. Man müsste sich in dem Moment selbst beurteilen. Aber es ist manchmal schon ein Gefühl des Ausgesetztseins, aber auch der Freude, aber auch, dass man weiß, man muss jetzt loslassen und mutig sein.
Und wir wollten darüber sprechen, wie Sie sich vorbereitet haben für diese Rolle, für das Vorspiel. Wir haben schon gehört, Geige üben und lernen bis zum Umfallen. Aber was gehörte noch dazu? Was waren so die schauspielerischen Herausforderungen?
Ja, ich meine, das klingt, das habe ich natürlich so ein bisschen flapsig gesagt, bis zum Umfallen. Ne? Aber ich habe schon, das ist für mich auch ein Beginn, über die Figur nachzudenken, weil ich ja etwas tue, was diese Figur permanent seit ihrer Kindheit gemacht hat und macht und was ihre absolute Leidenschaft ist. Und da habe ich schon vieles alleine über dieses Instrument, wenn man das so hält, wie eben, du spürst dieses Holz an dir, es ist was unglaublich Sinnliches. Wenn du von Mut sprichst, hatte ich immer den Eindruck, du musst ja auch Mut haben, zu wissen, das ist jetzt, auf dieser Seite liegt dieser Ton und zwar genau der, den ich gerade treffe. Das ist also so, es hat was mit Intuition zu tun. Du musst zu einem Punkt kommen, wo du technisch so versiert bist, der bedeutet eben, dass du diszipliniert arbeitest, aber dann im Moment des Konzertes oder dem Vorspiel, dass du das dann loslassen kannst auf eine Art und Weise und zu einem Kreieren kommst, zu einer Interpretation, zu dem, was du vorhin meintest, zu dem besonderen Klang, der nur dir eigen ist. Ja. Und das macht ja dann einen tollen Violinisten oder Violinistin aus. Und da habe ich so viel über Anna erfahren, dass, wo sie hin will, was ihre Sehnsucht ist, wie sehr sie sich selber im Weg steht, sowohl im Leben als auch als Musikerin.
Da herrscht ja häufig eine ganz beklemmende Sprachlosigkeit im Film.
Ja. Das ist wahr, ja. Also es geht auch nicht nur, es geht von ihr aus. Ich würde sagen, sie ist natürlich das Zentrum, dem man zuguckt. Und dieses Zentrum wirbelt alle um sie herum auch immer mehr in diesen Strudel mit. Und jeder versucht sich da irgendwo festzuhalten oder versucht sich auszukennen. Und irgendwann knallt da was raus. Also deswegen ist die Geschichte auch durchaus spannend.
Ina Weiße, der Architekt und das Vorspiel, ihre Regiearbeiten fallen beide unter Dramen. Sind Dramen einfach interessanter als Komödien zum Beispiel?
Es gibt noch einen Film über die Neue Nationalgalerie, ein Dokumentarfilm. Komödien sind wahrscheinlich für mich viel komplizierter. Also eine wirklich gute Komödie zu schreiben und zu inszenieren und zu spielen, das ist verdammt schwer.
Aber ich glaube, sie könnte es. Sie hat eine Szene geschrieben im Restaurant, wo meine Figur Anna nicht ganz genau, da zieht's mal. Also sie wechselt die Tische permanent und weiß auch nicht genau, was sie essen soll und so weiter. Und das ist so klug und leichtfüßig und genau geschrieben.
Fühlt sich gleich so entlarvt als Frau.
Ja, ich bin da gar nicht so, ehrlich gesagt. Aber ich kenne es von anderen, sagen wir es mal so. Aber ja, dass ich das Gefühl habe, das könnte sie sehr gut machen.
Ist das ein Thema, was Sie beschäftigt? Oder sind Sie einfach den Dramen verbundener und den Dokus?
Nein, also gar nicht. Ich würde mich freuen, also je mehr Leichtigkeit ich da schaffe, desto froher wäre ich. Aber es ist für mich aber auch schwer zu sagen, das ist eine Komödie, das ist ein Drama. Es ist ja auch hier gibt es ja auch Situationen, die manchmal eine Komik haben, aber manchmal auch fast traurig sind. Das ist ja manchmal auf einem ganz dünnen Grad.
Doch es wird nicht gelacht im Film. Ich habe versucht, mal darauf zu achten, wann wirklich mal gelacht wird. Und die Gesichter sind meistens sehr, sehr ernst.
Aber die Leute lachen manchmal. Ja. Also die Zuschauer haben gelacht.
Es gibt ein Huhn, was sich lustig dreht. Es gibt Momente, auch wo Anna zu Beginn,
auch die Tante spielt.
Ja, also es gibt, auch Anna lacht ab und zu. Zum Geburtstag lacht sie, da ist sie sehr verliebt in ihren Ehemann auch und so. Also das ist.
Aber sie ist auch so schön weich. Es gibt ja auch so eine schöne Liebesszene. Also eigentlich für mich ist es ja auch eine Liebesgeschichte zwischen dem Ehepaar.
Es steckt auf jeden Fall ganz viel drin und ein Rezensent schrieb über das Vorspiel, die offene Form des Films dürfte Zuschauer, die auf ereignisreiche Plots stehen, zur Verzweiflung treiben.
Oh.
Können Sie das nachvollziehen?
Es ist die Frage, was man sucht. Also wenn man eine vorgegebene Geschichte sucht, hier ist der Wendepunkt und wo man eigentlich schon fast wieder weiß, was vorher passiert, dann ist das sicher eine andere Art von Struktur und von Erzählung. Aber ich denke oder hoffe, dass doch Dinge passieren, die unverhofft sind, wo man nicht weiß, wohin man getrieben wird. Und das ist ja auch eine Form von Spannung. Also ich finde, spannend muss es immer sein. Also das wäre schade, wenn es nicht spannend wäre.
Mich hat es erinnert an den Film Lara mit Corinna Harfuch, die dort eine Mutter, auch eine schwierige Mutter-Sohn-Beziehung darstellt im Film. Und es geht um verlorene Träume. Jetzt habe ich mich gefragt, gibt es eine Botschaft in das Vorspiel?
Ich bin eigentlich gar nicht so für Botschaften. Ich möchte nicht belehren oder irgendwie so eine Botschaft mitgeben, weiß ich nicht. Aber
manchmal gibt es aufgrund von eigenen Erfahrungen, weil ja Sie gesagt haben, Sie haben Geige spielen lernen müssen oder Sie haben es gelernt schon im frühen Kindesalter. Und da hat sich so ein Prozess rausentwickelt. Und vielleicht gibt es ja so eine eigene Beschäftigung damit, dass man sagt, ja, das ist so meine Erfahrung und das möchte ich weitergeben.
Nein, es ist ja auch eine Neugier. Es ist eine Neugier für Konstellationen, für Verhaltensweisen von Menschen untereinander. Wie verhalten sich Familienmitglieder? Wie verhält sich die Mutter zu dem Sohn, der Sohn zu der Mutter? Wie verhält sich das Ehepaar? Das bedeutet, diese ganzen Konstruktionen, finde ich, Familie ist die kleinste gesellschaftliche Zelle und da kann man wirklich untersuchen, was mit einer Gesellschaft eigentlich los ist. Ja? Ob sich die Leute gegenseitig wahrnehmen, ob sie sich nicht wahrnehmen. Und wir untersuchen ja auch die, was ich vorhin schon sagte, die Erziehung. Also wie gehen Eltern mit ihren Kindern um? Wenn man jemand demütigt, wie setzt sich Demütigung fort? Das sind also alles Themen, aber es um Botschaften zu sagen, das ist es jetzt, mit dem Schild anzukommen. Ich freue mich, wenn jeder seinen eigenen Schluss daraus zieht. Aber den möchte ich gar nicht wörtlich jetzt vorgeben. Der ist ja mit dem Film da.
Vielleicht ist es mehr, sprecht miteinander, wenn ich so zuhöre. Ne? Das könnte man auch irgendwie sagen.
Anfang Februar werden die Oscars verliehen. Nina Hoss ist Mitglied der Oscar-Akademie. Welche Bedeutung haben denn die Oscars, die am 10. Februar verliehen werden?
Sag du. Für mich ist es dieses Mal was Besonderes natürlich, aber eher der ganze Prozess vorher. Also diese, dass man das jetzt so miterleben kann, wie das abläuft, wann man kriegt Filme geschickt, jeden Tag hast du eine neue DVD im Briefkasten.
Und wie viele Filme mussten Sie gucken?
Na, ich glaube so um die 85 oder sowas. Und dann stimmt man aber auch gar nicht über alle Kategorien erstmal ab. Also die Schauspieler stimmen über die Schauspieler ab und so weiter. Und jetzt ist es aber soweit, es stehen ja die Vornominierungen. Und jetzt gucken wir alle alles an und stimmen über alles ab. Und es ist einfach faszinierend, schon Filme sehen zu können, die man erst hier, die kommen die erst in einem halben Jahr in die Kinos oder so. Also es ist irgendwie, es ist ja meine Leidenschaft, Filme zu machen und sie eben auch zu sehen. Insofern ist das echt ein großes Geschenk.
Wo gucken Sie denn als erstes drauf bei einem Film?
Das kann ich gar nicht so sagen. Wo gucke ich drauf? Ich glaube, würde sagen, in den ersten 5 Minuten weiß ich, ob mich das interessiert oder nicht. Dann kann ich trotzdem nicht abschalten, weil ich immer denke, nein, vielleicht kriegt er noch die Kurve. Das hängt mit so vielem zusammen. Aber es hängt dann auch ab, es gibt Dokumentationen, es gibt Fiction-Filme, es gibt internationale Filme aus anderen Ländern. Eher ist es einfach spannend.
Oscar-Favoriten, haben Sie bestimmt einen? Dürften Sie es sagen?
Nee. Man kriegt tatsächlich eine E-Mail, Sie dürfen nicht über Ihr Abstimmverhalten sprechen. Sie dürfen nicht. Man darf, glaube ich, sagen, welche Filme man gut fand. Ich meine, weil selbst wenn man nicht in der Akademie, man darf ja sagen, was einem gefällt oder nicht.
Aber,
nein, ich hab einen Film entdeckt, den man hier noch nicht gesehen hat. Uncut Gems von den Safdie-Brüdern. Und die Safdie-Brüder haben auch schon Good Times vorher gedreht mit Robert Pattinson, der wirklich großartig ist. Und die haben hier wieder ein Kleinod geschaffen. Die sind einfach unwahrscheinlich gute Filmemacher, in meinen Augen. Ja, den habe ich dort entdeckt. Mit dem hatte ich nicht gerechnet. Mit einem fantastischen Adam Sandler.
Und Ina Weiße, haben Sie einen Favoriten?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Nein. Nee, weil es sind auch viele.
Die du noch gar nicht sehen konntest.
Die Golden Globes gelten ja immer so als Vorbote und das sind häufig Filme, die Sie als Filmschaffende vielleicht alle schon gesehen haben. Quentin Tarantinos neuer Film hat da abgeräumt beispielsweise. Wäre das was, wo Sie sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen?
Es sind nur 6 noch in der Auswahl und da kann man sich da können alle vorkommen. Ja. Das sind in diesem Jahr, muss ich sagen, ist es auch ein sehr starkes Jahr. Aber ja, ich könnte es nicht vor. Ich könnte, glaube ich, die Darstellerpreise voraussagen.
Auch beim deutschen Filmpreis sind auch starke.
Ja, dieses Jahr ist wirklich enorm. Das ist auch nicht immer so.
Bei den Oscars hat es aber kein deutscher Film in die Nominierungen geschafft. Ja. Im Gespräch war Systemspringer von Nora Fingscheid. Mhm. War der nicht preiswürdig genug?
Ja, da steckt man nicht drin. Ich weiß nicht, was
Frage,
da die Entscheidung
was die Kriterien
ist.
Sind, ja. Ne? Wonach man das, wonach, das wonach entscheiden wir.
Die da entscheiden. Und ich weiß nicht, das sind auch ja Unmengen. Ich glaube, dass man schon überhaupt vorgeschlagen wird, ist schon eine Ehre. Also da kann man schon sehr glücklich schätzen. Und dann tritt man einfach an gegen eine Masse von Filmen aus aller Welt. Also um da in die 5 reinzukommen, das ist schon ein Lotto.
Die Filmakademie hat inzwischen mehr als 9000 Mitglieder. Sie sind ja auch bei den Filmfestspielen in Venedig Jurymitglied gewesen oder auch bei der Berlinale. Wie war das, als Sie in die Oscar-Akademie aufgenommen wurden? Kommt dann Brief nach Hause oder wie funktioniert es?
Ja, es war tatsächlich merkwürdig, weil ich das aus der Presse erfuhr. Also ich kriegte plötzlich SMS mit Gratulation, dachte immer, was ist denn, wieso, wofür? Und las das dann selber als Pressemitteilung und habe dann meine Agentur angerufen und gesagt, ist das so oder habt ihr was bekommen oder ich weiß von nichts. Und dann haben wir nachgeforscht und dann rausgefunden, ja, das stimmt und sie wird eine Urkunde bekommen. Dann kriegst du tatsächlich irgendwann so einen Umschlag mit einer offiziellen Urkunde. Sie wurden ausgewählt, Mitglied der Akademie zu sein. Was also wirklich sehr eine große Ehre war für mich. Also.
Und dieser Wandel in der Filmbranche ist ja immer wieder Thema. Es gab ja auch einen Skandal, weil es hieß, die Mitglieder der Akademie seien vornehmlich weiß, sie seien männlich und hätten die produktivsten Jahre hinter sich. Ist dieser Bewusstseinswandel, ist der wirklich spürbar? Ina Weiße, spüren Sie das als Regisseurin hier in Deutschland auch?
In Deutschland, ich glaube, ich habe es gemerkt an den Festivals. Wir waren ja in Toronto und auch in San Sebastian. da wurde viel drüber diskutiert. Also dass auch wirklich Frauen eine größere Plattform bekommen, dass man auch einen anderen Blick zulässt. Also die Auswahl war eine andere und es waren wirklich auch viel mehr Frauen vertreten. Also auf den Festivals habe ich das gemerkt. Ja.
Da war es spürbar, es ist auch in Hollywood spürbar.
Ich weiß es nicht, ich bin ja nicht da drüben. Aber es ist, also wenn ich jetzt gucke, wer nominiert ist, sind es vornehmlich Männer und weiße Männer. Es sind nicht viele farbige Darsteller.
Gerade beim Punkt Regie?
Nominiert. Also ich weiß es nicht, ich hatte schon das Gefühl, dass mehr Frauen eingeladen werden in die Akademie. Aber vielleicht dauert das auch einfach. Umbrüche dauern ja, einfach ein wenig.
Das Bewusstsein ist jetzt
ja,
da.
Das Bewusstsein
aber das Bewusstsein ist,
da. Ist
auch relativ neu. Beziehungsweise ja. Ist eigentlich relativ alt, aber das ist jetzt wirklich in aller Munde, ist es relativ neu. Und es dauert, bis sich Dinge ändern.
Und bei den Golden Globes, der Moderator, Ricky Gervais, Sie haben es wahrscheinlich verfolgt, hat ja auch über die gesamte Branche hergezogen und sagte, das sei so eine heuchlerische Branche. Sie würden den Liberalismus wie ein glänzendes Schild vor sich hertragen. Und er sagte dann selber, aber ja, ich kann Sie im Grunde nicht mal dafür kritisieren, bin ja selbst ein Liberaler, aber sein Job sei es nun mal, Kritik zu üben. Ist diese Branche so, trifft das auch auf Deutschland zu, dieses Heuchlerische, steckt da etwas Heuchlerisches drin?
Ich muss sagen, ich fand seinen Monolog grandios. Also weil es klingt deutsch übersetzt immer so ein bisschen zu ernst und konservativ schon fast. So meint er es aber nicht. Sondern er hat einfach gesagt, bitte keine politischen Pamphlete jetzt hier. Ihr kommt hier alle mit dem Jet angeflogen.
Ja, er war wunderbar politisch inkorrekt.
Ja, also und da ist total was dran. Also ich finde, er hat total recht. Also wir leben nicht das Leben von Hollywood-Stars, wo man aber auch immer sagen muss, es ist nur eine kleine Riege dieser Schauspieler, die so viel Geld verdienen und die so ein Leben führen, so ein Jet-Set-Leben. Aber die sitzen da nun eben auch gehäuft, dass man da sagt, hört mal auf, also ihr wisst überhaupt nicht mehr, ihr wart alle weniger lang in der Schule als Greta Thunberg und so, also hört mal auf, uns zu belehren. Das ist eine Spitze und die kann man nehmen, die muss man sogar nehmen. Und das ist auch das, man muss aufpassen. Man darf nicht aus einem privilegierten Moment heraus anfangen zu predigen. Also das ist, insofern war ich da absolut bei ihm.
Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, ja, das sorgt dafür, dass ich die Bodenhaftung nicht verliere?
Ja, indem man nicht vergisst, wo man herkam. Wo man herkommt und was wirklich wichtig ist.
Was hat Sie persönlich, Sie haben beide sehr früh mit dem Film begonnen, was hat Sie denn persönlich beide zum Film gebracht? Nina Hoss, bei Ihnen ist es einfach, Ihre Mama war auch Intendantin an den baden-württembergischen Schauspielbühnen in Esslingen. Mhm. Ihr Papa Architekt, die Mama Lehrerin, gab es da auch irgendeinen Filmbezug?
Nicht wirklich, außer dass wir früh, also ich war auf der Waldorfschule. Und es war nicht so, dass wir ständig in Fernsehen geguckt haben, ganz und gar nicht, eigentlich gar nicht.
Verbote ziehen an.
Verbote. Dürfen. Wir hatten einen Schrank und eine kleine Kiste, so eine Fernsehkiste drin stand. Die haben wir dann mal rausgeschleppt, wenn meine Eltern weg waren.
Weihnachten wurde die geöffnet dann?
Oder? Nee, nicht Weihnachten, nein, immer heimlich. Wenn alle weg waren, haben mein Bruder und ich die rausgezogen. Aber trotzdem hat der Film eine Rolle gespielt. Also wir sind dann doch ins Kino gegangen, sehr früh schon. Aber es war, ich muss sagen, eigentlich war für mich Theater, gucken. Wir haben in der Nähe der Schaubühne gewohnt damals.
Und Sie haben in Mannheim auch gespielt.
Genau, später. Also Theater und Literatur war eigentlich immer das, wo ich herkomme. Der Film kam eigentlich später.
Und die Literatur dann über die Familie, weil die Mutter Lehrerin ist, weil sie ja auch das Thema Erziehung in ihrem aktuellen Film, das Vorspiel, auch so mit reinnehmen? Oder ist das jetzt überinterpretiert?
Ich glaube ja. Ich glaube, das ist überinterpretiert. Das ist einfach, man kann ja immer, lernen ist ja manchmal, das sind einzelne Momente. Das ist wie auf einer Reise. Man erinnert sich an ganz bestimmte Momente, in dem man etwas meint, begriffen zu haben. Und so ist es ja auch beim Lesen. Es gibt bestimmte Dinge, die mich, ich weiß noch zum Beispiel, habe ich, das war in der, ich glaube, es war siebte Klasse, da habe ich das erste Mal Kleist gelesen. Wir haben heute darüber gesprochen, Fantasy Lea. Und habe darüber dann erzählt und auch einen Vortrag gehalten und habe mal gedacht, Mensch, das müsste man mal spielen. Und habe das dann auch vorgespielt bei der Falkenberg-Schule beim Vorsprechen. Das war so ein dieser Monolog, wo sie sich am Ende umbringt, durch ihren eigenen Willen. Das bedeutet, ja, es kam durch die Sprache, durch die Worte, durch das Theater. Und dann war ich auch länger am Theater, habe dann gekündigt, weil ich auch nicht die Leute gefunden habe, aber auch mich in einem festen Korsett fühlte und da dann weg wollte und bin dann ganz andere Wege gegangen. Habe dann Philosophie studiert und bin dann viel später erst zum Film gekommen.
Und wie kam dann der Weg von der Schauspielerin zur Regisseurin?
Der war auch schon relativ früh vom Gedanken, weil ich auch kleine Sachen inszeniert hatte, auch theatermäßig schon in der Schule, auf der Waldorfschule. Das heißt, das war nie so eine Trennung, dass ich dachte, das ist, ich will jetzt nur Schauspiel machen. Und der Gedanke, Regie zu machen, war schon früher da. Es ging nur darum, ist es jetzt Theaterregie, ist es Filmregie? Und dann bin ich nochmal, da war ich 30, habe ich nochmal Film studiert auf der Filmhochschule. Und zwar einfach, nicht, dass ich denke, es ist wichtig, dass man das alles studiert, aber es gab mir eine Möglichkeit, Dinge auszuprobieren.
Und Nina Hoss, bei Ihnen heißt es mit 5 Jahren das erste Mal auf der Bühne. Können Sie sich an diesen Moment erinnern?
Ja. Ich meine, das war so eine kleine Anekdote, die habe ich auch mal erzählt, auf die werde ich immer angesprochen. Aber nein, ich habe einfach, da war ich 5, ich weiß es deswegen, weil das der Geburtstag meines Vaters war. Und da war eine Bühne, das war eine große Party und ich habe immer die ganze Zeit gesagt, ich will da raus, ich will was singen. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich deswegen so gut daran erinnern, weil danach alle meinen Eltern vorgeworfen haben, wie könnt ihr euer Kind da auf die Bühne stellen und die ist doch erst 5 und was soll das und so. Also wäre ich da hingeprügelt worden. Ich war empört, weil ich da unbedingt hoch wollte. Ja. Und das und da war, das ist mir irgendwie tatsächlich in die Wiege gelegt, glaube ich, diese was auch immer das dann ist, aber dass man keine Angst hat und dass man da hoch will und was zum Besten geben. Ja, also das, ja.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Heute Vormittag mit der Möhre, darf ich an dieser Stelle sagen, Ina Weiße und Nina Hoss. Welches Gemüse haben Sie gespielt?
Gar keins. Ich habe tatsächlich noch nie ein Gemüse gespielt.
Tja, Sister, habe ich dir was vorausnehmen?
Die Erbse.
Ina Weiße, wo und wann haben Sie die Möhre gespielt?
Also es war eigentlich der Rettich, Le Grand Radis. Das war in der Waldorfschule der 1. Klasse. Ich war der Rettich und alle mussten mich rausziehen aus dem Boden.
Und haben Sie es geschafft?
Na klar.
Also Sie haben da keine Hänseleien, irgendwas Dramatisches erlebt. Es konnte Sie von diesem Berufswunsch nichts abbringen.
Da hast du ihn entdeckt, deinen Berufswunsch.
Genau, da habe ich ihn entdeckt.
Ich möchte den,
das klingt doch gut,
spielen.
Oder? Das klingt doch gut. Es ist doch gut, einfache Antworten zu geben.
Absolut. Jetzt habe ich eben gesagt, wir wollen über Ihren Alltag reden. Und da guckten Sie beide gleich ganz entsetzt und sagten, wir haben keinen Alltag. Also, wie sieht Ihr Alltag aus? Im Augenblick sind Sie auf Filmtour, um den Film zu bewerben. Und gibt es so diesen normalen Schauspieleralltag, dass man sagt, ja, da habe ich meine Drehs und dann kann ich mich wieder zurückziehen, kümmere mich um private Dinge. Gibt es so einen Alltag oder gibt es den einfach nicht?
Für mich ist es, es hört nicht auf. Also, man beendet ein Projekt und dann denkt man aber schon ans nächste auch. Man hat dann mal eine Phase, wo man auch weiß, jetzt muss man sich und seinen Geist beruhigen.
Es klingt ansonsten
und mal gar nichts tun. Ja, eben. So, und das muss man dann auch ab und zu machen. Das möchte man auch. Aber es ist eigentlich dadurch, dass dieser Beruf für mich ja so eine Leidenschaft und der Beruf zusammen ist, ist das etwas, womit ich mich sowieso einfach gerne beschäftige. Und wenn ich dann nicht drehe, dann, wem wie du, dann liest man. Dann geht man mal in eine Ausstellung. Und das ist aber auch alles immer eine wie sagt man, ja, eine Motivation, eine Beeinflussung, eine Inspiration für das, was dann vielleicht als nächste Aufgabe kommt oder das, was man vorhat oder selber anstößt. Oder so.
Und ja. Bei Ihnen, Ina Weiße, gibt es da so einen typischen Alltag als Regisseurin? Nächste Drehbuch schreiben?
Ja, also der Alltag ist die Arbeit. Aber ich finde Arbeit, ich kann das gar nicht mit dem Privaten trennen. Das gibt bei mir keine Trennung. Das ist eigentlich alles, man ist eigentlich die ganze Zeit dabei. Man kann, also es ist schwer, also was, ich denke, ich würde manchmal gerne Pausen haben selber, aber ich kann mir die selber sehr schwer geben. Dann muss ich rudern oder so, dann geht das. Aber sonst ist es, ist man eigentlich immer dabei. Und ob es jetzt das nächste Buch ist oder ob es dann ein Film ist oder wo ich spiele, es ist, ja, keine Pause, nein.
Ja, wenn man auch beobachtend durch die Welt geht. Entweder guckt man, ob es Geschichten gibt oder man beobachtet Menschen, wo man denkt, oh, das muss ich mir mal merken, wie der sich verhält, wieso, was macht der?
Ja, gucken Sie sich im Alltag was ab? Wo zuletzt, in welcher Situation?
Nein, das kann ich gar nicht so sagen. Aber wenn, also ich fahre auch durchaus Straßenbahnen und so in Berlin und da gibt es schon, es gibt einfach, man entwickelt sofort Geschichten zu den Menschen. Woher kommen die? Wieso haben die das angesagt? Wieso meint er, dass das gut aussieht mit dem zusammen? Und so. Also so, diese oder was passiert da im Gesicht? Diese Leere, die man manchmal sieht, wenn Menschen einfach sitzen. diese Abgespanntheit und dann aber auch Leute, die genau das Gegenteil mit sich bringen. Also man ist permanent am Beobachten oder ein Tick, den jemand hat oder wie jemand etwas greift. Also man ist einfach, man geht aufmerksam durchs Leben.
Oder man wandert. Also das finde ich eigentlich das Schöne, du wanderst ja auch gerne.
Ja.
Dass man in den Bergen ist und dann...
In der Natur, ja. Das ist eigentlich das Einzige, wo man runterkommt, oder? Ja, ja. Also in der Stadt ist es schwer.
Dann wünsche ich weiterhin eine gute Tour mit das Vorspiel. Morgen geht's los im Kino und sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute. Ina Weiße, Nina Hoss.
Dankeschön.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR1